Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Hast du dich jemals gefragt, warum wir überschüssigen Ökostrom einfach verpuffen lassen, während wir gleichzeitig teures, nicht russisches Gas importieren? Willkommen in der Welt der deutschen Energiepolitik, wo Logik optional ist. Wir bauen Milliardenprojekte wie Nord Stream, nur um sie dann politisch korrekt in die Tonne zu kloppen. Gleichzeitig scheint in Südeuropa die Sonne umsonst, aber anstatt daraus saubere Energie zu speichern, lassen wir Windräder lieber abschalten, weil das Netz ja überlastet ist. Wir haben zu viel Strom und trotzdem zu wenig Energie. Klingt absurd? Ist es auch. Doch was wäre, wenn es eine Technik gäbe, die genau dieses Problem lösen könnte? Eine Art Strom-Tupperdose, wenn man so möchte, für überschüssige Energie. Speicherbar, nutzbar. Und jetzt kommt's, kompatibel mit unserem bestehenden Gasnetz. Warum die aber keiner haben will? Vielleicht, weil es zu logisch ist? Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an und am Ende gibt's auch wieder ein sowas von passendes Zitat von einem Ingenieur, der gleichzeitig visionär war und als ob er es hätte kommen sehen. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast, vorne mit mir, Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder die Welt der Elektrotechnik, indem er euch die Größen wie Strom, Spannung, Widerstand und die elektrische Leistung näher bringt, aber auch elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise im Betrieb, im Handwerk, aber auch bei euch zu Hause. Und bevor wir jetzt gleich richtig loslegen, muss ich dir jetzt erstmal sagen, warum oder worum es in dieser Folge gibt, warum es diese Folge überhaupt gibt. So rum, sorry. Denn diese Idee stammt mal wieder von einem von euch. Ja, weil dieser Podcast ist durch euch groß geworden. Durch euch mache ich das Ganze. Ich werde motiviert durch die Nachrichten, die ich von euch erhalte. Und ich versuche euch allen immer gerecht zu werden, indem ich euch immer wieder antworte. Ich sage ja immer wieder, innerhalb der nächsten 7 Tage kriegt ihr safe von mir eine Antwort. Und der Anstoß kam, genauer gesagt, vom lieben Andreas. Einem echt, also wirklich einem meiner kompetentesten Hörer-Abonnenten. Und was er mir geschrieben hat, war so durchdacht, praxisnah und gleichzeitig so ungenutzt in der öffentlichen Diskussion, ja, so jungfräulich, ja, fast schon, ne? Also dass da könnte sich jeder, jeder Muslime würde sich da was freuen, dass ich gesagt habe, okay, das wird eine Folge, Punkt. Und ich blende euch mal die Nachricht gerade mal ein, ich mache mich gerade mal ein bisschen kleiner, das heißt, ihr seht da so ein bisschen einen Teil davon. Andreas hat mir nämlich, nachdem ich auch rückgeantwortet habe, mir noch eine zweite Nachricht geschickt, sehr technisch, fundiert und trotzdem verständlich. Wie gesagt, blende ich mal ein, kannst das Video gerne stoppen und dir das durchlesen. Der Kern der Nachricht war aber folgender. Er hat das gemacht, was Politiker eigentlich machen sollten, beziehungsweise deren Berater, denen das weitergeben, wenn sie wirklich, wie es über dem Bundestag ja steht, dem Volke. Er hat nachgedacht. Und zwar über eine Lösung für die Energiewende, die nicht nach Ideologie, sondern nach Technik klingt. Er schreibt, wir haben eine Gasinfrastruktur, die überall hinreicht. Warum nutzen wir sie jetzt aber nicht? Ja, das ist die zweite Nachricht, habe ich jetzt gerade noch mit eingeblendet. Warum machen wir aus überschüssigem Strom nicht einfach speicherbares Gas? Und wer bei meinem Podcast aufmerksam zuhört, der weiß, hey, Giancarlo the Teacher hat ja mal was dazu gemacht in Sachen Wasserstoff. Ich habe dazu auch einen TikTok erstellt, wo ich das mal ganz kurz bringe. Und das wurde in den Kommentaren sowas von auseinandergepflückt, auch bei Instagram, das Reel, wo dann geschrieben wurde, ah, Wasserstoff ist nicht die Zukunft, Wasserstoff hat einen schlechten Wirkungsgrad. Aber ich habe dadurch, irgendwo habe ich ja den einen oder anderen getriggert. Ich habe eine Diskussion angeregt. Und Bevor ich jetzt irgendwas verschenke, Strom verschenke, Strom für das bisschen paar Cent, was ich von die PV, was ich da für die Einspeisevergütung bekomme, dann nutze ich das doch lieber für mich selber. Dann mache ich mir lieber 20 Inselanlagen, anstatt irgendwie auch nur einen einzigen Cent irgendwem zu schenken. Ja, und das denke ich mir hier bei dieser Wasserstoffgeschichte auch. Nur, pass auf, ich habe Quelle 1 für euch. Da zeige ich euch mal vom BWMK. Und zwar, das ist das Bundes, BMWK, sorry, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und die haben mal so eine Karte vom Gasversorgungsnetz. Ich muss das Ganze mal ein bisschen kleiner ziehen, damit ich das Ganze draufkriege. Und zwar siehst du nämlich die Erdgasversorgung in Deutschland. Und laut dem Gasnetz Gebietstransformationsplan, das ist ein tolles Wort, wieder schön kompliziert gemacht, wieder schön lang. Es ist im Prinzip so wie, ja, der eine soll Papa buchstabieren, der andere Mama und der Ausländer soll das buchstabieren. 2024 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs, also DVGW, wie gesagt, alles in Quelle 1 reingepackt, umfasst das Gasverteilernetz in Deutschland über 450.000 Kilometer und wird dabei von über 252 Gasverteilnetzbetreibern betrieben. Das heißt also, da sind 252 Verteiler, ja, Netzbetreiber, die warten das Ganze, die gucken das Ganze an und die ruft ihr auch an, wenn ihr da einen Gasanschluss haben wollt, beziehungsweise das von denen beziehen wollt, über diesen Gasnetzbetreiber. Und zusätzlich gibt es noch so ein Fernleitungsnetz von so um die 7.700 Kilometern, das von der Tochtergesellschaft VNG Gasspeicher GmbH betrieben wird. Also insgesamt ergibt sich somit eine Gasinfrastruktur von über 500.000 Kilometer Länge, die wir hier so in Deutschland haben und die uns dann auch mit den ganzen anderen Ländern drumherum schön vernetzen. So. Und diese bestehende Infrastruktur bietet dementsprechend eine hervorragende Grundlage für die Integration neuer Technologien zur Speicherung und Verteilung von Energie. Wenn man nämlich sagt, okay, das ist fossil, wollen wir nicht mehr benutzen. Okay. Wenn man sagt, man möchte eine grünere Alternative. Okay, wenn sie Sinn macht. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir schon ein Netz haben, warum das nicht nutzen? So, und jetzt kommt's, nämlich Quelle 2. Dass der Gasnetzbetriebstransformationsplan 2024 als PDF habe ich euch mal verlinkt. Könnt ihr gerne reingucken, kurz GTP. Sieht die aktuelle politische Planung nämlich vor, den Einsatz von Erdgas in Haushalten bis 2045 vollständig zu beenden. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Gasheizung habt, habt ihr euch jetzt eingebaut und ihr wisst, ey, die hält schon mal so, sei, ja, habe ich mal 20 Jahre Ruhe. Wir haben jetzt 2025. Dann seid ihr im Prinzip ab dem Zeitpunkt danach, seid ihr aufgeschmissen mit eurer Gasheizung. Gibt's dann nicht mehr. Geht nicht mehr einfach, weil Gas abgestellt wird. Klar passiert das nicht von heute auf morgen, aber das ist die Planung. So. Und das Gebäudeenergiegesetz, das gute GEG, ja, wir lieben es ja alle, legt fest, dass ab 2024 ja diese neu installierten Heizungen zumindest 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, was den Einsatz von Erdgasheizungen ja stark einschränkt. Gut, das war Robert Habeck, ne, sein Gesetz. Das soll ja jetzt wohl gekippt werden. Also es dürfen auch Leute weiterhin mit Erdgas- und Ölheizung dürfen sich reinhauen. Ich weiß noch damals, also als ich in der Ausbildung war und dann hieß es auch so, oh, Ölheizung 10.000, müsste ich mal gucken, was aktuell kostet, je nach Größe vom Haus. Aber da wurde ja auch schon wieder anders gesagt, okay, von unserer Politik, oh, wir machen aber dafür dann Gas und Öl, machen wir künstlich teuer, damit die Leute eben automatisch gezwungen werden, woanders reinzugehen. Ja, also uns werden ja irgendwo anders dann noch Handschellen angelegt. Es kommt niemals irgendeiner mit der Lösung auf dem Silbertablett oder gibt dem Volk was zurück. Nein, es kommt nie was, nie keine Wirkung ohne Gegenwirkung oder ne, keine, wie heißt das? Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. So, genau. Und das ist da im Prinzip genauso, ja. Aber weiter geht's im Text, ja. Wir haben jetzt die Bundesregierung, die Gasversorgung, die soll ja schrittweise durch klimaneutrale Alternativen wie Wasserstoff jetzt ersetzt werden. Und auch schon durch meine Podcast-Folge, aber auch schon durch ganz viele andere Berichte, wir kennen den Wirkungsgrad von Wasserstoff. Und ich sage dazu, überschüssigen Strom lieber in ein weniger effizientes Produkt umwandeln, statt ihn zu verschenken oder sogar dafür draufzulegen. Ne, wenn ich den, anstatt dass ich da jetzt bezahle, meinen überschüssigen Strom wieder einmal wegzugeben und dann einmal wieder zurückzuholen, da mache ich lieber Wasserstoff draus. Das sehe ich schon so. Aber es bleibt doch die Frage, wie die vorhandene Infrastruktur, also unser Gasnetz, unsere über 500.000 Kilometer, effizienter genutzt werden kann, um die Energiewende voranzutreiben, ohne dabei funktionierende Systeme vorschnell abzuschalten. So, und wenn ich sowas schon sage, vorschnell abschalten, kommt dem einen oder anderen vielleicht auch unsere guten Atomkraftwerke in den Kopf, komme ich auch noch zu. Ja, die werden auch nicht außer Acht gelassen. Und da habe ich, einen so köstlichen Artikel für euch, was hier die Bundesregierung auch wieder oder unsere Führung ausmacht. Das ist der Wahnsinn. Aber gut, weiter im Text. Der Andreas, der verweist auf ein Verfahren in seiner Nachricht, das technisch schon funktioniert, bei dem nämlich aus Strom, Wasser und jetzt pass auf, CO2, speicherbares Methan entsteht. Methan. Es gab mal bei Supertalent, glaube ich, Mr. Methan. Wir wissen alle, was Methan ist. Ja? Klingt auch wirklich erstmal abgefahren, wenn man sich erstmal das überlegt. Okay, Methan ist es auch, aber im besten Sinne. Und nochmal ganz kurz, du hast richtig gehört, CO2. Also das Zeug, was wir seit Jahren als Klimakiller Nummer 1 an unsere roten Bretter gemacht haben oder unsere schwarzen Bretter, wir verteufeln CO2. Das Molekül, für das wir durch CO2-Zertifikate, Klimaabgaben, Heizungsumbaupflichten stetig zur Kasse gebeten werden. Ja, meine lieben Freunde, plötzlich ist genau dieses CO2 Teil der Lösung. Danke, Andreas, hört jetzt ganz genau zu. CO2 ist nämlich Teil der Lösung und nicht das Problem, wie uns seit Jahrzehnten eingeimpft wird. Seit ich schon in der Schule war, Realschule, 7., 8. Klasse, boah, da kam unser Lehrer mit dieser Präsentation und dann wurde schön breit getreten, CO2 und die Erderwärmung und Treibhauseffekt und. Jetzt wird da irgendwas in die Luft gesprüht, um die Sonnenstrahlen dass es nicht direkt auf die Erde knallt und damit die Erde sich nicht so schnell erwärmt. Pariser Klimaabkommen, ihr könnt es euch gerne durchlesen, es ist keine Schwurbelei. Nichtsdestotrotz. Willkommen nämlich in der paradoxen Welt der Klimaideologie, wo ein Molekül mal Buße tut und mal ist es Messias, nämlich heute. Pass auf. Mal kurz die Einnahmen will ich euch auch noch zeigen aus dem vergangenen Jahr, alleine aus dem Emissionshandel. Habe ich euch in Quelle 3 reingepackt. Das sind nämlich, habe ich hier unten, die Einnahmen aus dem europäischen und dem nationalen Emissionshandel liegen in Deutschland im Jahr 2024 bei rund 18,5 Milliarden Euro. Was hätte man von diesem Geld alleine an Krankenhäusern, Schulen und Kitas sanieren können? Aber irgendwie verschwindet das Ganze und wir nehmen Sondervermögen auf. Wir verschönigen ein Wort, was eigentlich Schulden sind, die spätere Generationen wieder abbezahlen müssen, die einfach in das bestehende System wieder reingeführt werden durch unser tolles Schulsystem. Achtet drauf, hört zu, kommt pünktlich. Ja, Noten entscheiden, ob du gut oder schlecht bist. Lasst euch das bitte nicht einreden. Deswegen heißt ja mein Credo, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir lernen nicht für die Schule. Ihr lernt nicht irgendein Englisch, irgendein Französisch, irgendein Latein, um im Leben voranzukommen. Wenn ihr das wirklich braucht, dann lernt ihr das von automatisch, wenn ihr da wirklich Interesse daran habt. Ja, das ist wie hier im Elektrotechnikbereich. Wenn ihr daran Interesse habt, dann hört ihr mir jetzt zu und sagt euch, weißt du was, das ist eine Top-Idee, ich bin wieder top informiert, ich kann wieder was raushauen. Ja, deswegen Leute, bleibt unbedingt dran, es wird hier richtig spannend. Nämlich alles, was mir dann der Andreas nämlich in der Nachricht noch geschrieben hat oder was mir besonders hängen geblieben hat, waren die zwei Sätze, der Wirkungsgrad bei dem, was er mir beschrieben hat, ist fast egal. Wenn der Strom sowieso da ist, wir müssen ihn nur speichern können. So, und das muss man sich mal überlegen. Der Wirkungsgrad ist fast egal. Strom ist sowieso da. Wir müssen ihn nur speichern können. Und das ist was, wo viele sagen, ey, wir haben die höchsten Energiekosten in Europa. Wo kommt es her? Alle hauen ab. Warum? Was wird hier systematisch kaputt gemacht? So, ich will jetzt nicht zu viel politisch werden, sondern ich möchte euch mal aufklären, ich möchte euch mit diesem Podcast, mit dieser Folge auch mal ein paar Zusammenhänge zeigen und euch mal auch wieder zeigen, okay Leute, wir haben sauschlaue Köpfe hier in diesem Land und wenn wir eigentlich alles kombinieren würden, dann hätten wir hier das Top-Produkt. Pass auf. Genau das ist nämlich der Punkt. Wir reden ständig ja über den Ausbau von erneuerbaren Energie, aber nie über die Speicherung. Das ist immer ein Problem. So, dann wird irgendwelche Lithiumminen aufgemacht, ja, dann wird irgendwelche Batterietechnologien und E-Autos und werden noch gefördert und jeder soll ein E-Auto haben und dann hat jeder eins und dann will jeder laden und dann haben wir wieder ein anderes Problem. Also, über die Technik reden wir jetzt, nämlich wir reden nämlich meistens über die Technik, aber nie über die Systemintegration. So, schönes Wort erstmal, wenn ich als Italiener Integration höre, mir würden ja sau viele Ausländerwitze einfallen, aber kleine Anekdote aus meinem Leben. Meine ehemalige Schuldirektorin, Frau Dietz, die wird das jetzt hier nicht hören, weil die kommt mit Technik nicht klar, traf mich Jahre nach meinem Abschluss an der Schule in der örtlichen Bankfiliale, ich mit Maske und einem kleinen Geldbeutel und einer kleinen Pistole. Geldbeutel hat einen Dollar drauf gehabt. Nein, kleiner Spaß. Ich war in der Bankfiliale gerade Geld geholt. Da war sie auch reingekommen und hat mich gegrüßt und hat gefragt, was ich so mache. Und so, ich mache jetzt bald meinen Abschluss von meiner Ausbildung, Elektroniker. Und dann kommt von ihr ein Spruch, Leute, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich hatte in meiner deutschen Abschlussprüfung eine 1, ich war, glaube ich, der zweit- oder drittbeste vom ganzen Jahrgang bei meiner Schule, hey, Kleinigkeit, aber ich will jetzt damit nicht flexen, ich meine, wollte es einfach nur mal so rausstellen, also als Italiener, ja, italienischstämmig, ich habe beide Staatsangehörigkeiten und so weiter, da sagt sie, ach, wie toll, dass sich die Integrationskinder so gut hier entwickelt haben in unserem Land. Und wo ich das gehört hatte, ich bin in der dritten Generation. Mein Papa ist mit 2 Monaten, er ist in Italien geboren, hier hochgekommen. Mein Opa war einer der Gastarbeiter damals in den 60ern hier hochgekommen nach Deutschland. Und dann kommt so ein Spruch. Ich habe es unkommentiert gelassen. Ja. So viel erstmal zu dem Wort Integration, was ich damit verbinde. Und genau da setzt aber auch das heutige Thema an. Nicht bei der Integration, sondern Andreas hat nicht nur ein bisschen kritisiert, er hat kombiniert. Er hat gezeigt, es gäbe eine Lösung, aber keiner nutzt sie. Deshalb sage ich heute, diese Folge ist für dich, Andreas, und für alle anderen, die beim Thema Energie mal Hirn statt Hysterie einsetzen wollen. Denn was ich dir heute erzähle, ist keine Utopie aus dem Labor, kein Wunschdenken von irgendeinem Think Tank mit Gender Workshop am Dienstag, sondern Technik, die real existiert, bereits getestet ist und exakt genau das lösen könnte, woran unsere Politik seit Jahren scheitert oder die Lobby nicht interessiert ist, und zwar an der Frage, wie speichere ich Strom effizient, ohne alles neu bauen zu müssen? Weil das ist doch das Coole eigentlich. Ich meine, ich schmeiße ja auch nicht eine Tupperdose weg, weil der Inhalt jetzt weg ist. So, ich habe da vorher Soße drin gehabt und jetzt kann ich die wegschmeißen. Aber ist ja keine Soße mehr drin. Hallo, ich benutze die doch wieder. Und so könnte man das doch auch mit einem Gasnetz, was schon da ist, machen. Ne? Jetzt wird es nämlich spannend. Die Technik nutzt, wie angedeutet schon, nochmal Strom, Wasser, CO2 und daraus wird Methan gemacht. Also quasi ein grünes Erdgas, speicherbar, transportierbar und auch rückverstrombar. Ganz kurz, rückverstrombar, habe ich euch in Quelle 4 mal reingepackt, habe ich hier offen, Power to Gas, von Vattenfall ist es, glaube ich, bedeutet, dass ein gespeicherter Energieträger, wie beispielsweise synthetisches Methan, chemisch CH4, bei Bedarf wieder in elektrische Energie umgewandelt werden kann, rückverstromt. Und das erfolgt typischerweise durch die Verbrennung des Methans in Gaskraftwerken oder Blockheizkraftwerken, wobei dann wieder Strom erzeugt wird. Klingt erstmal für den einen oder anderen auch wieder verrückt, weil, verbrenne ich doch wieder was? Aber es funktioniert. Und zwar ziemlich gut. Ich habe euch mal Quelle 5 eingepackt. Da seht ihr ein aktives Projekt, nämlich Pilotanlagen zur Methanisierung. Habe ich euch mal markiert von Helmut, also Forschungsprojekt, europäisches Forschungsprojekt. Und das erreicht mittlerweile schon sogar Wirkungsgrade von etwa 76% mit einem Potenzial von bis zu 80% im industriellen Maßstab. Das heißt, da ist mal zum Vergleich, euer Verbrenner, den ihr tagtäglich fahrt, der hat im schönsten Fall hat er 30% Wirkungsgrad. Der Rest geht in Wärme verloren. Ja, das ist nicht geil. Und wenn ihr dann aber denkt, okay, boah, mehr als das Doppelte. Stellt euch vor, ihr könnt mit eurer Tankfüllung doppelt so lang fahren. So könnt ihr euch das vorstellen jetzt bei der Methanisierung. Und das ist mehr noch als so manche Wärmepumpe bei minus 5 Grad hinbekommt, wenn sie sich gerade in der Selbstfindungsphase befindet. Denn so eine Wärmepumpe, habe ich euch in Quelle 6 mal reingepackt, ja, die Effizienz der Wärmepumpe ist ja messbar, können Wärmepumpen bei einer Außentemperatur von so, ich sag mal, minus 10 Grad, dazu hatte ich ja auch mal Podcast-Folgen gemacht, ist per se nichts Schlechtes, eine Wärmepumpe, nein. Ich möchte einfach nur mal den Vergleich bringen, es geht sogar noch besser. Bei minus 10 Grad hat so eine Wärmepumpe einen COP, also eine Coefficient of Performance von etwa 3,0. Ja, habe ich hier unten. COP nur noch 3,0 bei minus 10 Grad. Das bedeutet, dass sie das Dreifache der eingesetzten elektrischen Energie in Wärme umwandeln kann. Allerdings sinkt ja bekanntlich die Effizienz von Wärmepumpen bei sehr niedrigen Temperaturen, was zu einem erhöhten Stromverbrauch natürlich dann führt. Dann sinkt der COP natürlich, weil ich dann mehr reinstecken muss, um was rauszuholen. Aber im Gegensatz dazu bietet jetzt die eben genannte Methanisierung eine Möglichkeit, den überschüssigen erneuerbaren Strom, es geht nämlich um den erneuerbaren Strom, effizient zu speichern und bei Bedarf, wie angedeutet, schon rückzuverstromen, was besonders ja in Zeiten hoher Stromnachfrage oder geringer erneuerbarer Energieproduktion von Vorteil ist. Das heißt, wenn ich gerade sau viel Sonnenstrahlen habe, das heißt, es knallt die Sonne, Mai ist, glaube ich, der beste Monat im Jahr, den man so haben kann als PV-Anlagenbesitzer, und dann gibt es ja die windreichen Tage, ja, und die Windkraftwerke, die drehen und laufen und produzieren, und anstatt dass man dann sagt, man bremst die oder schaltet die PV-Anlagen ab, indem man jetzt die Frequenz erhöht, die Wechselrichter gehen aus, alles klar, Feierabend, sagt man sich, okay, wir nutzen das trotzdem. Ja klar, alles was da ist in dieser Zeit, nehmen wir, wandeln wir um, methanisieren wir, speichern es somit und dann, wenn eben keine Sonne scheint, wenn kaum Wind weht, dann sehen wir, oh, wir haben einen erhöhten Strombedarf, wir Rückverstrom. Hört sich erstmal alles soweit doch ganz logisch an, oder? Da hat Andreas wirklich einfach keinen Fehler für mich. Gehen wir weiter. Und nochmal, du hast ja richtig gehört, diese CO2-Geschichte, das ist so, das müsste jeden eigentlich hier triggern, wirklich. Denn das Molekül, für das wir zahlen müssen, wenn wir heizen, für das Unternehmen CO2-Zertifikate kaufen. Ihr habt es gehört, mit diesen 18,5 Milliarden letztes Jahr alleine im letzten Jahr. Für das sich Bauern erklären müssen, wenn ihre Kühe pupsen. Ja, Leute, es ist wirklich so. Und genau dieses CO2 wird in diesem Verfahren eben nicht verteufelt, sondern, jetzt kommt, verwertet. Ihr kennt das Wort verwertet meistens eher von der Müllwirtschaft. Dass man sagt, Rückverwertung, dass man sagt, man macht Glas in Glascontainer, wird eingeschmolzen, dass man sagt, Plastik, man muss den Müll trennen, Müllverbrennungsanlagen, habe ich schon alles über gesprochen. Wir haben im Prinzip die Lösungen, es gibt für alles irgendwo Recycling. Wenn man wirklich die Not hat, kann man genau das machen. So, und jetzt, es ist nicht das Ende der Welt, CO2, es ist ein Rohstoff. Gibt auch Firmen in Holland, habe ich auch schon gesehen, die sammeln das CO2 eben für ihre Pflanzen, weil es eben gebraucht wird. Aber hey, CO2 ist schlecht. Laut PayTV. Wir nehmen jetzt Teil eines Kohlenstoffkreislaufs, der zeigt, wie moderne Technik mit dem Klima arbeiten kann, statt ständig dagegen zu kämpfen. Darum geht es hier bei der Methanisierung. Und weil ich weiß, dass es jetzt gleich wieder heißt, aber der Wirkungsgrad ist nicht 100%. Ja, ist er nicht. Aber wenn wir über Stromüberschüsse reden, und davon haben wir bei Windspitzen und auch Sonnenspitzen reichlich, dann ist die Frage eben nicht, wie viel kommt raus, sondern was machen wir sonst mit dem Strom? Wegwerfen? Das hier ist wie eine energetische Resteverwertung mit Gourmet-Faktor. Überschüssiger Ökostrom geht in die Elektrolyse. Dabei wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Ja, also Elektrolyse. Kennen wir. Okay. Na, jetzt pass auf. Quelle 7 sagt ja auch, das neue Gesetzgebietstransformationsplan, also dieser GTP, ja, reiner Wasserstoff ist schwer zu speichern. Er ist auch noch explosiv. Da gab es ja auch schon das ein oder andere Wasserstoffautos und nach 2 Wochen ist der Tank leer. Ja, du musst irgendwie gucken wegen dem Druck. Also wirklich so explosiv wie der grüne Charakter bei mancher Infrastrukturfrage. Aber statt diesen Wasserstoff jetzt so zu lassen, wie er ist, machen wir einen Schritt weiter. Es ist, als ob du, ich habe es jetzt letztens erst wieder gehört, es ist wirklich einfach so, wir kaufen ja kein böses russisches Öl. Nein, der Russe verkauft sein Öl zu den Indern, die Inder raffinieren das, ja, also die machen da noch einen Schritt weiter und dann sagen die, okay, ihr Europa, wir haben für euch die saubere indische Benzin, wir haben für euch, ne, das, dann verkaufen die uns das indische Öl, ja, noch mal teurer, ja, und dann haben alle gewonnen, außer wir. So, aber gut, nur mal so. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt, ne, also wir nehmen diesen Wasserstoff und verfeinern den noch weiter, weil der Wasserstoff hat ja einen Wirkungsgrad bekanntlicherweise von 40-50%, den kombinieren wir jetzt mit dem, was wir ja alle einsparen sollen, beziehungsweise was wir ja alle vermeiden sollen, nämlich CO2. Das wird zum Beispiel ja aus Industrieabgasen oder direkt aus der Luft geholt und zack, entsteht Methan. Plus, du hast dabei nicht nur das Produkt Methan, sondern auf der anderen Seite hast du die Reduzierung von CO2, beziehungsweise die sinnvolle Verwertung. Wir filtern ihn aus der Luft raus, statt dafür zu blechen. Genial, oder? So, und dieses Endprodukt, also das Methan, mein lieber Freund der Elektrotechnik, kannst du direkt in das bestehende Gasnetz einspeisen. Also nochmal, das ist ein Gas, das du lagern, transportieren und rückverstromen kannst. Einfach, sauber und kompatibel mit unserem bestehenden Gasnetzen. Das heißt, du musst da nicht irgendwie was Neues bauen. Du musst nicht irgendwas aufreißen, irgendwelche Trassen von A nach B. Ja, wir reden hier nicht von Röhrchen im Garten. Wir reden immer noch von über 500.000 Kilometer Gasleitung in Deutschland, die bereits existiert. Und die wollen wir doch nicht tot sagen oder eben mit 30-40% oder 40-50% Wasserstoff versorgen, sondern wir methanisieren das Ganze zu 76-80% und ich bin mir verdammt sicher, wenn heute eine deutsche Firma sich da dran setzen würde oder 2-3 und würden sagen, weißt du was, Vater Staat fördert das, wir wollen für unser Volk, wir wollen richtig vorangehen, wir wollen die Nummer 1 sein, dann wird da in die Forschung reingesteckt und dann sind wir bald mehr wie 80%. Da bin ich mir aber zu 100% sicher. So, aber wir haben also ein riesiges funktionierendes Gasnetz und planen ernsthaft, das ist ja wirklich ein Fakt, wie gesagt, Quelle 7 sagt es ja auch nochmal, wir planen ernsthaft, es stillzulegen, weil es ja Gas ist. Ja? Also das, was man früher noch selbstverständlich zum Heizen genommen hat, bevor es ideologisch kontaminiert wurde. So, das ist so, als würdest du in deine Küche feststellen, dass dein Gasherd noch perfekt läuft, aber dir dann ein Öko-Influencer sagt, kauf dir bitte ein Induktionsherd für 3000 Euro, weil dein Gasherd das Klima diskriminiert. Willkommen in Deutschland 2025. Okay, lieber Andreas, an der Stelle muss ich einfach noch was loswerden, was ich beim Durchlesen deiner Nachricht mir auch gedacht habe. Und zwar, wieso zur Hölle sitzt dieser Mann nicht im Wirtschaftsministerium? Das habe ich mir wirklich gedacht, weil, Leute, ich kriege Nachrichten von euch wirklich, die sind so genial. Ihr schreibt mir längere Texte, ihr macht euch wirklich Gedanken. Und ich nehme mir wirklich auch die Zeit, darauf wertschätzend zu antworten. Und wenn ich hieraus so eine Podcast-Folge mache, das hoffe ich einfach, dass das ein Mehrwert für euch ist. Und das hier ist einer für euch, ja. Denn, Andreas, du hast ja auch geschrieben, der Wirkungsgrad ist fast egal, wenn die Ausgangsenergie kostenlos zur Verfügung steht. Das ist ja das, was ich auch bei der Wasserstoffgeschichte meinte, bevor ich es verschwende. Es ist ja da, nutz es doch für das bisschen Wirkungsgrad. Und wenn es nur 50% sind. So, und damit triggert ja er etwas, das in dieser ganzen Energiewende-Debatte ja komplett untergeht. Es geht nicht um perfekte Effizienz. Es geht um kluge Nutzung von Ressourcen. Wenn die Sonne in Griechenland jetzt komplett runterballert, bis der Asphalt weich wird oder der Wind in Norddeutschland stärker pustet als ein Berliner Shitstorm auf Twitter, dann haben wir Strom und zwar zu viel davon. Aber statt ihn zu speichern, schalten wir ja bekanntlich die Anlagen ab oder verkaufen den Strom zu negativen Preisen ins Ausland und kaufen ihn dann später wieder zurück. Okay, was Andreas sagt, ist ja, lasst uns den Strom sinnvoll binden. In einer Form, die man speichern kann, verschiffen, verstromen und nicht auf einem Hochspannungsnetz angewiesen ist, das beim kleinsten Sonnenstrahl ins Schwitzen kommt wie ein Heizungsbau im Hochsommer. Wo wir nicht irgendwelche Diskussionen zwischen irgendwelchen Bundesländern haben über eine Trasse, die von A nach B gezogen wird, wo die einen sagen, wir haben zu viel Strom, wir müssen mehr bezahlen als die, wo gar keinen Strom haben. Wie kann das denn sein? Ihr wisst, diese Nord-Süd-Trasse. Er schreibt dann auch weiter, der Andreas, und das ist wichtig, mich würde interessieren, wie serienreif ist jetzt die angesprochene Technik? Wie sieht's mit der CO2-Quelle aus? Und wie regelbar ist jetzt so eine Anlage? Und genau diese Fragen sind natürlich bei so einem Konzept entscheidend. Denn wenn wir solche Power-to-Methan-Anlagen, ist ja jetzt nicht mehr Power-to-Gas, sondern Power-to-Methan, flächendeckend nutzen wollen, dann brauchen wir natürlich drei Dinge. Das allererste ist ganz klar die Skalierbarkeit. Sprich, können wir in Serie bauen und eben nicht nur im Labor? Das zweite ist, wie er schon gesagt hat oder gefragt hat, die CO2-Quelle. Man fragt sich natürlich, wenn das in größeren Produktionen ist, haben wir auch genug davon, weil aktuell redet ja keiner davon. Oh, jeder von uns produziert so und so viel CO2. Wenn ich meinen CO2-Fußabdruck, den kann ich ja nicht in ein Glas packen, wenn ich mich in den Flieger setze. Ja, haben wir noch genug Industrie, Biogas oder haben wir genug CO2 in der Luft? So, witzigerweise haut ja die Industrie gerade aus Deutschland ab und die USA will zum Beispiel unsere Autoindustrie bei sich haben. Aber das ist ein anderes Thema, aber das muss man sich einfach mal geben, das spielt ja damit rein. Und das dritte ist neben der CO2-Quelle und der Skalierbarkeit die Flexibilität, ganz klar. Also kann die Anlage, ich sag mal, mitatmen, wenn man viel Strom und mal wenig da ist. Und kurz gesagt, taugt das zur industriellen Anwendung? Oder ist es wieder so ein Ding, das nur funktioniert, wenn Fraunhofer-Praktikant jeden Morgen persönlich den Startknopf drückt? Und ich kann dir sagen, lieber Andreas und auch euch allen da draußen, ja, das geht. Zumindest technisch. Pass auf. Ich habe hier eine Quelle, das ist von Climeworks, 8.5.2024, also noch nicht so alt. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Und zwar auch von Fraunhofer. Und zwar, laut einer Studie des Fraunhofer ISI ist die Methanisierung mit heutigen Komponenten innerhalb weniger Minuten regelbar. Die Quelle muss ich euch gerade mal aufrufen. So, genau, das ist nämlich Quelle 8, was ich jetzt aufgerufen habe, denn das ist eine PDF, die kann ich jetzt nicht als Link, ich habe die euch verlinkt, lädt er das aber automatisch runter, das hat er jetzt nicht im Browser geöffnet. Und laut dieser Studie des Fraunhofer Instituts ist die Methanisierung mit der heutigen Komponenten innerhalb weniger Minuten regelbar und eignet sich damit ideal für die Nutzung von volatilen Stromüberschüssen. Und volatil heißt Flatter- und Sonnenstrom, welche nun mal wetterabhängig sind. Und jetzt kommen wir aber zu dem cooleren, ja, da könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wirklich sehr, sehr interessanter Artikel, ich habe es mir gegeben, habe ich dann für euch noch die Quelle Nummer 9. Und zwar die Quelle Nummer 9 gibt es nämlich eine Lösung zur CO2-Quelle. Stichwort Direct Air Capture. Also das Herausfiltern von CO2 aus der Luft direkt. Klingt für den einen oder anderen verrückt, wird aber schon längst gemacht. Beispiel ist Climeworks in der Schweiz. Das filtert jetzt CO2 direkt aus der Umgebungsluft, sogar mit Ökostrom. Und Climeworks hat im Mai 2024 die weltweit größte Direct Air Capture Anlage namens Mammut in Island in Betrieb genommen. Das Ding sieht einfach so geil aus. Also wirklich Zukunft in Island. Gut, wir sind hier in Deutschland, über den Tellerrand hinaus gucken, ne? Allein schon, wenn man in Polen ist, dann denkt man sich, die Welt ist in Ordnung. Aber jetzt mal Island. Ja, die Anlage hat jetzt eine Kapazität von bis zu 36.000 Tonnen CO2 pro Jahr und nutzt erneuerbare geothermische Energie für den Betrieb. Das heißt, grüner Strom filtert CO2 raus drückt die Last. Und somit müssten wir ja eigentlich, wenn jede Industrie hier bei uns in Deutschland, jeder Industriestandort so ein Ding installieren würde, dann würden die ja, im Prinzip müssten die gar nicht mehr CO2-Handel machen. Die würden ja das Ding so drücken, nur dann würde ja Vater Staat nichts verdienen. Haha. So, und hier, liebe Freunde Elektrotechnik, kommt das große Aber. Denn das ist politisch toxisch, was ich euch da präsentiere. Wie gesagt, es ist in der neutralen Schweiz, wo der ein oder andere noch Volksabstimmung kennt, ja, direkte Demokratie. Denn so ein Teil, ja, dieses Direct Air Capture ist oder passt nicht ins Wunschnarrativ, weil es Gas verwendet, auch wenn es grün ist. Und weil man damit bestehende Infrastruktur weiter nutzen könnte, anstatt neue Milliardenprojekte zu rechtfertigen. Ja, ich nehme 20 Milliarden auf und naja gut, eine Milliarde geht an meine Frau. Ja, die ist hier in so einem NGO, die macht so ein bisschen ein paar Demonstrationen, dann was gegen Oma, gegen rechts. Ja, ihr kennt das ganze Spiel, ja. Das denke ich mir nicht aus, meine linken Freunde und linksgrünen Kritiker, die meine Milliarde, die meinen Milliardäre oder Männer seien das Problem. Ja, der Andreas meint ja auch, es wäre natürlich toll, wenn man jetzt zum Beispiel auch ehemalige Kohle- und Kernkraftwerke auf Gas umrüstet, die erzeugen ja eh nur Dampf, um Turbinen jetzt anzutreiben und sind bereits am Stromnetz ja angeschlossen. Und ganz ehrlich, wo ich das gelesen hatte, das ist so logisch, dann was brauchst du, um Strom zu erzeugen? Keine Magie, keine Wunderwaffe, sondern eine Wärmequelle, Dampf, Turbine, Generator, fertig. So, und das steht ja alles noch da. Also das haben wir... Mal abgesehen von dem Ganzen, was ja immer wieder gesagt wird, ja, Kühltürme werden gesprengt und so weiter. Aber fahrt mal dahin. Leute, unter anderem in Quelle 10, und das ist der lustigste Artikel, den ich hier mit drin habe, ja, allein schon, was da steht. Atomausstieg, Rückbaugesellschaft, Pleite, Bund soll mit Milliarden einspringen. Das ist so geil, das ist von diesem Jahr. Das ist vom letzten Jahr September, 6.9.2024. Ich habe so gelacht, wo ich allein diesen Header gelesen hatte. Also, wir haben diese ganzen Sachen, wie gesagt, Atomkraft, Kohlekraft, wir haben sowas stehen, ja, nicht nur in Hamm-Üntrop, sondern auch in Greifswald, in Philippsburg, in Jüttlich, in Ellingen, also in Jülich, sorry, in gefühlt jeder zweiten deutschen Region haben wir sowas stehen, ja, also Kohlekraft und auch noch ein paar Atommeiler, ja. Du brauchst diese Anlagen nicht abreißen. Du musst sie nur umrüsten. Das heißt, das bestehende System besser machen. Neu machen, im Prinzip auf die nächste Generation vorbereiten. Zum Beispiel mit dezentralen Power-to-Gas-Modulen, die aus Überschussstrom Methan erzeugen und dieses Methan dann vor Ort rückverstromen. Also so einfach könnte es doch sein, ja? Kohle, Vergaser raus, Methanisierer rein. Ja? Und der Strom fließt, ohne Blackout, ohne neue Trassen, ohne ideologische Endlosschleife. Das wäre übrigens auch ein echter Exportschlager, nicht nur für Anlagenbauer, sondern für das deutsche Know-how, deutsche Industrie, deutsche Ingenieurskunst. Denn die Gasinfrastruktur in Europa, die ist ja komplett da. In Italien, Frankreich, Spanien, Tschechien, Griechenland, die haben es ja alle. So, die haben Sonne, die Italiener, die Spanier, die Griechen und wir haben die Technik. Ja, ist doch der Deal, oder? Da kann man doch gleich den Vertrag machen. Dann machen wir ein starkes Europa draus. Dann müssen wir nicht groß überlegen, kaufen wir LNG. Ja, aber nein, in Berlin träumt man lieber vom Wasserstoffwunderland, wo die Leitungen grün leuchten und der Strom nachts von Gendersternchen getrieben werden. So, klingt lustig, ist aber leider Realität. Denn während die Mittelmeersonne gratis Strom liefert in unsere Technik, oder beziehungsweise unsere Technik, das Zeug hätte diesen Strom in speicherbares Gas umzuwandeln, laufen hierzulande ja unzählige Debatten darüber, welches Pronomen eine Wärmepumpe hat, anstatt mal die Frage zu stellen, wie kriegen wir das Netz stabil, wie speichern wir Strom, wenn es drauf ankommt. Und genau deshalb will ich dir jetzt mal erklären, auf einen Blick, was wirklich zählt. Also keine Träumerei, sondern Fakten, die dir keiner in irgendeiner Talkshow auf einem Pay-TV-Sender erzählt. Was du dir nämlich hoffentlich aus dieser Folge mitnehmen solltest, ist erstens, ja, es ist technisch möglich. Zweitens, die Infrastruktur ist vorhanden. Drittens, Kreislaufwirtschaft durch CO2 ist möglich. Politisch gewollt, naja. Und das ist eher der bittere Teil, denn es gibt diese Lösung. Andreas hat sie mit seiner Frage präsentiert. Sie funktioniert. Sie ist erprobt. Sie braucht keine Ideologie, sondern nur Ingenieursverstand. Aber genau das ist das Problem. Sie passen nicht zur Agenda, weil sie zu pragmatisch sind, zu unabhängig von neuen Subventionstöpfen, weil sie nicht den Eindruck vermitteln, dass du die Welt nur mit Verboten und Verzicht retten kannst, sondern mit Technik, mit Verstand und mit einem Plan. Und jetzt kommt aber mal das Fazit, ganz ohne Floskeln, sondern so einfach, wie Andreas es geschrieben hat. Nochmal, er hat ja geschrieben, der Wirkungsgrad ist fast egal, wenn der Strom sowieso da ist. Wir müssen ihn nur speichern können. Und dazu ergänze ich noch, wir müssen nur wollen. Ja, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. War lang genug, ich habe euch, denke mal, lang genug gequält, da dieser Typ, der wieder in einem Trägertop hier hockt und ein bisschen seinen Bizeps präsentiert. Teilt diese Folge doch mit jemandem, der immer sagt, aber das geht doch alles gar nicht. Schreib mir auch gerne, wirklich gerne in die Kommentare, was du von dieser Technik hältst oder ob du noch mehr solcher Lösungen kennst, die kaum einer auf dem Schirm hat. Denn mit mir kannst du es teilen. Ich werde es in deinem Namen gerne aufarbeiten mit ein paar Fragen, die ich dir rückstelle. Und wenn du vielleicht Energieversorger bist, in einem Planungsbüro sitzt oder in einem Fachbetrieb arbeitest, schick das hier deinem Chef, ja, damit er sich das mal anguckt und das Leuten in der nächsthöheren Instanz weitergeben kann, damit mal darüber diskutiert wird, ja, damit einfach mal dieser Stein ins Rollen gebracht wird. Denn Wissen ist am Ende wie Strom. Es bringt nur was, wenn man es richtig speichert und zur richtigen Zeit wieder abrufen kann. Und ja, falls du noch irgendwie eine Frage hast, die jetzt zu dieser Podcast-Folge passt oder du hast ein eigenes Thema, wie der liebe Andreas, dann schreib mir ganz gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Findest du das Kontaktformular, schickst du ab und innerhalb der nächsten 7 Tage kriegst du ganz sicher von mir eine Antwort. Musst nur in deinen Spam-Ordner mal reinschauen, denn wenn ich von dir eine Antwort bekomme, beziehungsweise du von mir, kann es ja sein, dass ich da erstmal drinnen lande. Und was ich dir auch empfehlen kann, ist noch mein Newsletter. Den kannst du auch abonnieren über meine Website. Findest du den Link, kannst dich jederzeit wieder abmelden. Findest einfach nur, was im vergangenen Monat war, beziehungsweise was du im nächsten Monat an Podcast-Folgen zu erwarten hast, kannst du dir in den Kalender eintragen. Außerdem kannst du mir jetzt auch mittlerweile Fanpost schicken. Ja, in meinem Postfach 1723. Ich muss nochmal gerade zur Sicherheit nachschauen, das ist nämlich neu. Ja, 1723 in 54207 Trier kannst du mir auf Fanpost schicken oder aber auch andere Sachen. Kannst mir sagen, Feedback, irgendwas oder vielleicht habe ich dir in der Ausbildung geholfen, schickst mir ein Foto, würde ich mich mega drüber freuen. Ja, wenn du sagst, hey, dein Podcast hat mir geholfen oder deine Videos. Ich bin auch mehr so der haptische Typ, auch wie mit Bargeld. Und wer weiß, vielleicht hast du ab jetzt ein neues Bild im Kopf. Ja, wenn du einen Windpark siehst und denkst, daraus könnte man Methan machen. Ja, bleibt mir noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und wie versprochen, noch zum Abschluss das technische Zitat, diesmal von einem Mann, der nicht nur Ingenieur war, sondern Visionär. Er sagte nämlich, Fortschritt entsteht nicht durch Anpassung an die Realität, sondern durch die Weigerung, sie zu akzeptieren. Nikola Tesla. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.